Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronicle.de. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.
Wir haben Gruppen im Netz, Netzwerke, die sich so massiv radikalisiert haben, dass sie die Tat suchen.
Der Täter von Halle hatte sich im Netz radikalisiert. Er fand dort seine Vorbilder und auch die Pläne zum Waffenbau.
Für sie ist der Islam eine Gefahr für deutsche Frauen. Diese Botschaft verbreiten sie in eigenen YouTube-Kanälen. In einem selbstproduzierten Video geht es um Anmache und Beleidigungen in Schwimmbädern. Das Video wird tausendfach abgerufen. Der Kanal hat bereits 40.000 Besucher.
Die sehr rasante Dynamik der Aufheizung in den vergangenen Monaten, von permanenten Regelverletzungen über aggressives Verhalten und Bedrohungen sowohl vor Ort als auch in den Social-Media-Kanälen bis zu Mordaufrufen und ersten Gewalttaten, schafft den Nährboden für schwerste Gewalttaten gegen gesellschaftliche Minderheiten. Ich möchte an dieser Stelle erinnern, dass der Attentäter von Halle seine antisemitischen, rassistischen und misogynen Taten mit der festen Überzeugung von der Allmacht der Juden legitimierte. Juden seien für den Feminismus und die Masseneinwanderung verantwortlich. So beginnt das Video, welches seine Tat live im Internet zeigte.
Also sprich, indem man jetzt solche Narrative etabliert, steigert man natürlich dann auch das militante Potenzial. Und das ist dann ja auch Ende der 10er Jahre, Anfang der 20er Jahre in einer Reihe von rechtsterroristischen Akten gegipfelt, die ja dann ja genau dieser Logik gefolgt sind, ne? Dass man hier mit einem Bevölkerungsaustausch Volkstod oder White Genocide, wie es im nordamerikanischen Kontext heißt, konfrontiert ist.
Hello again zu einer neuen Folge von Bei uns doch nicht, dem Podcast von Chronicle.de. Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute geht es bei uns um ein Thema, das zwar allgegenwärtig ist, aber vielleicht gerade deshalb gar nicht so wirklich auf dem Schirm.
Ja, es ist irgendwie sehr theoretisch, aber gleichzeitig auch gar nicht, weil es so alltäglich ist. Und zwar beschäftigen wir uns mit der Rolle von sozialen Medien und der Digitalisierung für die neue Rechte. Bevor wir aber dazu kommen, hören wir erst nochmal, was im letzten Monat hier in Leipzig und der Region alles so los war.
Aktuelles. Neueste Meldungen und Ereignisse aus Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen.
Zweiter Dritter. Rechtssticker in Grünau verklebt.
In Grünau tauchen vermehrt Aufkleber von Letzte Rettung Germania auf. Auf den Stickern wird mit unverfänglichem Layout und Slogans geworben wie Gemeinsam sind wir stärker. Aus den Social-Media-Auftritten geht hervor, dass es sich um eine neonazistische Gruppe handelt, die Merchandise für neonazistische Labels wie PC Records vertreibt und für Demonstrationen wirbt, wie etwa den 13. Februar in Dresden oder den Tag der Ehre in Budapest. Ein ungarischer Neonazi wird im Telegram-Kanal als Mitglied unserer Bewegung bezeichnet. Der Kanal wurde am 10. Februar erstellt, hat aber nur wenige FollowerInnen.
8.3. Antifeministische Rosenaktion zum 8. März.
Am 8. März, dem feministischen Kampftag, gibt die antifeministische Jugendorganisation der Aktion Lebensrecht für alle mit dem Namen Jugend für das Leben auf ihrem Instagram-Kanal an, in Leipzig eine Rosenverteilaktion durchgeführt zu haben. Die Organisation versteht sich als Pro-Life und unterstützt unter anderem auch den sogenannten Marsch für das Leben.
13.3. Erneut neonazistische Sticker in Grünau.
In Grünau-West sind erneut Aufkleber von Letzte Rettung Germania aufgetaucht. Während die Aufkleber, die am 2. März entdeckt wurden, eine Einordnung auf den ersten Blick nicht zuließen, ist die Bildsprache bei den neuen Aufklebern eindeutig. Zu sehen ist ein Reichsadler vor der Fahne des Deutschen Reichs. Anstelle des Hakenkreuzes befindet sich das Logo der Gruppe LRG, darunter der Schriftzug für Familie, Volk und Vaterland.
13.3. Transfeindliche Beleidigungen im Flower Power.
Im Flower Power wird eine Person von einem Mann belästigt. Dieser erzählt, was für ein toller Deutscher er sei und dass er von Bismarck abstamme. Daraufhin beleidigt er die Person transfeindlich. Die betroffene Person gibt ihm aus dem Affekt heraus eine leichte Ohrfeige. Daraufhin wird sie vom Türsteher dem Veranstaltungsort verwiesen, während der Täter weiter im Laden bleiben darf.
17.3. neonazistische Aufkleber in Miltitz.
In Miltitz werden ungefähr 20 Nazi-Sticker geklebt. Die Aufkleber befinden sich entlang der alten Burghausener Straße bis hin zur Plovdiver Straße und richten sich zum einen gegen politische GegnerInnen, darunter die Antifa, KommunistInnen und die EU, und werben zum anderen für eine NS-Area. Ein weiterer Aufkleber zeigt zwei eingeschlagene Hände vor den Flaggen der Bundesrepublik Deutschlands und der des Deutschen Reichs. Darunter steht von Lorbeerkränzen umringt, Hand in Hand für das Vaterland.
So, und damit jetzt aber zurück zum Thema der heutigen Folge. Es geht um Digitalisierung und soziale Medien und deren Bedeutung für die neue Rechte. Also wie sich Inhalte, Bewegungen und Strukturen in den letzten Jahrzehnten durch die Internetkultur verändert haben und jetzt auch immer noch weiter verändern. Allerdings soll das hier jetzt nicht so klingen, als ließe sich die Welt wirklich in Online und Offline splitten. Inzwischen sind diese Sphären ja so miteinander verstrickt, dass eine getrennte Betrachtung eher verkürzt wäre.
Ja, so wie du das sagst. Also heute läuft ja sowieso schon extrem viel digital und die sogenannte Digitalisierung läuft auch schon jahrelang und prägt viele analoge Bereiche des Lebens. Und andersrum lassen sich natürlich auch analoge politische Entwicklungen auch digital wiederfinden.
Genau, so viel also erstmal dazu. Kommen wir jetzt aber mal zu unserem Interviewpartner. Wir haben über dieses ganze komplexe Thema mit Holger Marx gesprochen. Der ist Sozialwissenschaftler im Bereich der Radikalisierungsforschung und außerdem auch Leiter der Forschungsstelle innerhalb der Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz. Dort bringt er zusammen mit anderen das Online-Magazin Machine Against the Rage heraus und außerdem Analysen und Monitoring über digitalen Rechtsextremismus.
Und zuletzt ist er Mitherausgeber des Buchs Digitaler Faschismus. Und da fragen wir uns natürlich als erstes, was heißt das und was ist das, digitaler Faschismus?
Ja, das ist natürlich nicht so einfach zu erklären, weil das eine komplexere Debatte ist und das entsprechend auch einen gewissen Vorlauf auch im Buch hat, in dem ja erklärt wird, wie wir diesen Begriff überhaupt verwenden. Um das vorweg zu sagen, wir wollen nicht sagen, dass die Digitalität uns in ein neues faschistisches Regime treiben würde dass aus der Digitalität eine faschistische Ordnung erwächst. Wir sagen auch nicht notwendigerweise so, dass wir mit einer umfassenden faschistischen Bedrohung zumindest in Deutschland zu tun hat. Es geht vielmehr darum zu verstehen, wie gewisse Erfolge des Rechtsextremismus im vergangenen Jahrzehnt möglich wurden durch digitale Infrastruktur und die Logiken, die den sozialen Mediendiskursen eingeschrieben sind, und das mit besonderem Augenmerk, dass die extreme Rechte im vergangenen Jahrzehnt sehr stark mit, sagen wir mal, Bedrohungsmythen punkten konnte, ne? Also vom Untergang der Nation, sowas wie Volkstod, Bevölkerungsaustausch war da vor allem das dominante Narrativ, bevor die Pandemie kam.
Um da jetzt auch nochmal kurz theoretisch reinzugehen, dieses Narrativ vom Untergang der Nation und dann eben ihrer Wiedergeburt unter neuen Vorzeichen, das, so hat Holger Marx es weiter ausgeführt, nennt man auch palingenetischen Ultranationalismus. Also Palingenese, das meint eben diesen Aspekt der Wiedergeburt.
Und die Definition stammt von Roger Griffin. Er sagt, dass das eben das zentrale Merkmal des Faschismus sei. Also dass man denkt, die Nation oder die Kultur steht kurz vor dem Untergang und man muss die alte Größe, die die Nation angeblich mal hatte, wiedererlangen. Und neben diesem zentralen Merkmal von Faschismus lassen sich aber noch andere Verständnisse und Bedeutungen des Faschismusbegriffs ausmachen, die für so eine analytische Betrachtung wichtig sind.
Okay, wenn wir das nochmal an den Faschismusbegriff rückkoppeln, ne, dann ist natürlich erstmal zu beachten, dass der Begriff hat verschiedene Dimensionen und ist immer die Frage, ne, unter welchem analytischen Gesichtspunkt man den anwendet. Ne? Man kann Faschismus als Regimetypus behandeln, man kann Faschismus als Bewegungsform behandeln, man kann aber auch immer Faschismus als politisch-kulturelles Phänomen, als eine Form von politischer Rationalität begreifen. Das Letztere ist das, worauf wir rekurriert haben. Also es geht jetzt nicht darum, dass Faschismus sich durch zentralistische Organisationsformen auszeichnet, durch mehr oder weniger Führerprinzip und so weiter. Das wäre der Faschismusbegriff, der eher so auf die Bewegungsform halt rekurriert. Wir haben eher rekurriert auf, wie gesagt, auf diese Rationalität, ne, des Faschismus, dass man, wie soll man sagen, einen überbordenden Nationalismus, ne, mit entsprechenden außerordentlichen Maßnahmen, die man verlangt, zum Beispiel zur Säuberung der Nation, ne, dass man gegen den politischen Gegner vorgehen muss, dass man sich gegen sogenannte fremde Elemente schützen muss oder sich derer entledigen muss, ne. dass halt sowas halt seine Begründung in Erzählungen findet, ne, die so eine Art Untergangsszenario behaupten halt, ne, so das war die spezifische Dynamik, auf die wir geschaut haben.
Okay, also um das nochmal festzuhalten, hat Holger Marx mit seinen Kollegen zusammen also vor allen Dingen auf die ideologische Dimension geschaut, also was inhaltlich sozusagen faschistische Bewegungen im Kern so ausmacht. Und dass das eben auch im digitalen Kontext eine enorme Rolle spielt. Und die Frage ist da nicht nur, dass diese Inhalte auch online auftauchen, sondern auch, wie das mit den digitalen Mechanismen nochmal spezifisch zusammenpasst. Dazu muss man auch nochmal darauf schauen, wie quasi die Geschichte der Rechten mit digitalen Medien aussieht.
Zuerst muss man natürlich wissen, dass so Mitte der 10er Jahre stellte sich die Situation so dar, dass die extreme Rechte ziemlich vorne dabei war, was die Nutzung sozialer Medien betrifft, und eher linke, liberalere Akteure da ein bisschen das noch vernachlässigt hatten. Und gleichzeitig boten auch ganz grundsätzlich die digitalen Medien natürlich der extremen Rechten eine Möglichkeit, Öffentlichkeit herzustellen, die über die herkömmlichen Medien vorher, von denen sie ja weitestgehend ausgeschlossen waren und allenfalls über indirekte Berichterstattung reinkam, ne, also diese Öffentlichkeit herzustellen, ne, also an den klassischen Gatekeepern vorbei. Da fängt es natürlich schon mal an.
Genau, da fängt es an, und das ist natürlich auch sehr spezifisch für soziale und digitale Medien, dass plötzlich alle möglichen Leute Content produzieren können und dass es eben nicht mehr nur JournalistInnen sind, die das als Beruf gelernt haben und daher gewissen Standards folgen oder folgen sollten, sondern dass alle jetzt sich öffentlich in einem relevanten Ausmaß äußern können. Und das ist ja jetzt erstmal ein Fakt, der inhaltlich noch gar nicht so einfach zu bewerten ist, weil diese Qualitätsstandards, von denen wir da sprechen, das bedeutet ja auf der anderen Seite auch, dass sich da Maßstäbe der Dominanzgesellschaft etablieren.
Genau, weil das bedeutet dann ja auch, dass eben viele marginalisierte Personengruppen eben nicht so den gleichen Zugang hatten. Und das hat sich durch digitale Medien dann ja auch total verändert. Also, dass es jetzt viel mehr Diversität in der Berichterstattung gibt, dass viele verschiedene Perspektiven sichtbar werden, eben auch durch soziale Medien wie früher Facebook oder heute vor allem Instagram, TikTok und so weiter.
Natürlich. Also, man kann ja auch nicht von der Hand weisen, dass die sozialen Medien ermöglicht haben, dass zum Beispiel auch, erstmal jetzt, um wegzugehen von diesem Jugendaspekt, dass zum Beispiel die sozialen Medien auch ermöglicht haben, dass zum Beispiel marginalisierte Gruppen halt eine Stimme haben, die viel mehr gehört wurden und die vor den sozialen Medien auch natürlich in den herkömmlichen Medien stark unterrepräsentiert waren. Ne? Also dort konnte man sich als individueller, auch als kollektiver Akteur dann auch an diesen Gatekeepern vorbei natürlich dann auch Gehör verschaffen. Und das hat ja auch mittlerweile dazu geführt, dass sie halt mittlerweile stärker auch im öffentlichen Diskurs vertreten sind. Insofern hat natürlich die Digitalisierung jetzt nicht nur negative Effekte in dem Sinne, dass die extreme Rechte davon profitieren konnte.
Das wollten wir am Anfang nochmal festhalten, dass wir jetzt nicht so, naja, man kann schon fast sagen, kulturpessimistisch und pauschal die Digitalisierung an sich oder soziale Medien per se verteufeln wollen, sondern dass es ja insgesamt auch zu einer Diversifizierung von Informationsmöglichkeiten und auch von Ausdrucksmöglichkeiten beigetragen hat.
Die Frage, die sich aber trotzdem stellt, ist, welche Bedeutung haben soziale Medien für die heutige Rechte? Und was sind vielleicht Mechanismen in digitalen Medien, die eben explizit der Rechten in die Hände spielen? Also wir haben schon gehört, dass die Rechte in digitalen oder sozialen Medien dann den Raum hatte, eigene Inhalte zu verbreiten, die eben in bürgerlichen Medien keinen Platz bekommen hätten.
Ja, und gleichzeitig ermöglichen natürlich die sozialen Medien gewisse Manipulationstechniken. Ne? Also man kann zum Beispiel mit einem Online-Aktivismus natürlich in bestimmten Räumen des Internets bestimmte Stimmungen herstellen, bestimmte Dynamiken auch stimulieren, zum Beispiel auch durch metrische Manipulation, ne, indem man koordiniert zum Beispiel Likes, Shares, also einfach die metrische Performance bestimmter Inhalte nach oben treibt, wodurch sie eine gewisse Glaubwürdigkeit, ein anderes Gewicht bekommen. Man kann mit Socken poppen Accounts und so weiter ganze Diskurse sozusagen simulieren, auf die manche Leute vielleicht auch reinfallen. Aber über diese bewussten manipulativen Techniken gibt es einfach auch eine Dynamik, die den sozialen Medien innen wohnt und den Rechten da gut in die Hände gespielt hat. Und das sind vor allem postfaktische Dynamiken natürlich, die durch die durch die Digitalisierung ermöglicht werden, weil wir nicht mehr diese klassischen Gatekeeper-Strukturen haben, wo es sowas wie journalistische Qualitätsstandards gibt, Redaktionen, die selektiv filtern, welche Informationen überhaupt einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Da können jetzt ganz, ganz viele Akteure, die nicht mehr diesen Kontrollmechanismen unterliegen, natürlich Öffentlichkeit ganz anders beeinflussen.
Holger Marx hat uns dazu auch ein Beispiel genannt, um das anhand von so quasi postfaktischen rassistischen Dynamiken auf Facebook zu erläutern.
Ja, und so kann man dann natürlich dann auch eine Collage der Realität ein bisschen erstellen, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel, so war es zum Beispiel sehr üblich Mitte der 10er Jahre, da hat man Facebook-Seiten oder Gruppen gehabt, die hat man nur mit einem bestimmten Content halt bedient, ne? Da hat man einfach aus der ganzen Republik alle Fälle zum Beispiel versammelt, die irgendwas mit im fernsten Sinne von Ausländergewalt zu tun haben, ne? Wie Rechte das gerne nennen, ne? Und dann hast du einfach nur eine Flut dieser Informationen und für den Beobachter, der vorwiegend solche Kanäle konsumiert, muss das dann natürlich so wirken, ne, als ist das Land dem Untergang geweiht, obwohl die statistische Realität vielleicht eine ganz andere ist, ne?
Ja, und das Bild der Collage fand ich hier ganz spannend, sich die Informationen oder auch Falschinformationen, je nachdem, so zurechtzulegen, dass ein gewisses Bild entsteht, was die Wahrnehmung der Welt natürlich dann total prägt, während widersprechende Informationen eben einfach nicht geteilt werden und unterrepräsentiert sind.
Und das ist natürlich in jeder Form der Berichterstattung so. Also das untersuchen Rezeptionswissenschaften ja auch schon lange, dass es so eine Selektion immer gibt, sowohl aus ideologischen, aber auch aus kommerziellen Überlegungen heraus. Und dass auch die Anordnung von Informationen zum Beispiel relevant ist. Aber das Ausmaß, dass diese propagandistische Platzierung und Selektion in den sozialen Medien annimmt, ist halt schon nochmal besonders. Und es verselbstständigt sich dann ja auch sukzessive.
Und ganz besonders, man könnte das natürlich noch viel weiter ausführen, ist hier natürlich herauszustellen, dass gerade dramatischer Content in den sozialen Medien sehr gut geht, ne? Weil wir als Menschen natürlich empfänglicher sind für dramatische Nachrichten oder auch skurrile Nachrichten als jetzt trockene Nachrichten, wie zum Beispiel eine Steuerreform, ne? Also wo jemand zum Beispiel umgebracht wird, wo Gewalt im Spiel ist und so weiter, erzeugt das bei uns automatisch gleich mehr Aufmerksamkeit. Und das ist dann natürlich dann auch in die algorithmische Logik eingebaut, die solche Inhalte stärker nach vorne bringt. Also das heißt, wenn man auf so dramatischen Content, auf Dramatic Storytelling setzt, was ja immer diesen Bedrohungsszenarien innewohnt, ne? So, dann hat man dann natürlich einen ganz guten Anreiz auch natürlich für das Publikum geschaffen.
Genau, und da ist jetzt ja auch nochmal die Verbindung deutlich geworden zum Anfang, wo wir gesagt hatten, faschistische Dynamiken sind vor allem welche, die eben mit diesem Bedrohungsgefühl hantieren, was ja notwendigerweise eben schon sehr stark emotionalisiert und dramatisch aufgeladen ist. Und wo dann auch ein weiterer Aspekt hinzukommt, nämlich ein Misstrauen gegenüber herkömmlichen Medien.
Also eine Gaslighting-Technik, wo dann auch große Teile der Bevölkerung dann den herkömmlichen Medien gar nicht mehr vertraut haben und dann diese alternativen Informationen dann letztendlich auch als glaubwürdiger empfunden. Und wir haben in dieser Zeit, würde ich mal sagen, auch nochmal soziale Faktoren, die da reinspielen, warum das so erfolgreich ist. Das ist nämlich die Zeit, wo auch viele ältere Leute Ü45 zum Beispiel sich plötzlich einen Facebook-Account machen, ne, wo sie vorher noch nicht so drin waren. Und Facebook hat man ja das Gefühl, das spielt heute gar nicht mehr so eine große Rolle, aber ne, Mitte der 10er Jahre war das halt das große Ding. Und da haben dann halt viele ältere Leute sich halt einen Facebook-Account zum Beispiel auch gemacht, ne, und sind dann mit Informationen in Berührung gekommen, die sie zum Beispiel dann aus den herkömmlichen Medien, aus dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk so nicht kannten, ne, und wodurch dann auch bei vielen so der Eindruck entstehen konnte, dass einem in den herkömmlichen Medien gewisse Informationen vorenthalten wurden halt, ne, und da prallten dann unterschiedliche Darstellungen der Realität aufeinander, wo dann natürlich auch ein signifikanter Teil dann eher tatsächlich diesen alternativen Informationen dann auch geglaubt hat, beziehungsweise dann auch sehr in den Bann dieser dramatischen Informationen, ne, die ja irgendwie Gewalt überall irgendwie ausgemacht haben, dann geraten sind. Also ich würde schon sagen, dass es vor allem so eine Bevölkerungsgruppe 45 bis 60 war, ne, die da besonders anfällig war für diese Narrative, mit denen dann ja auch die AfD sehr stark gepunktet hat.
Ja, und auch hier sieht man ja wieder so Parallelen zu Verschwörungstheorien und auch so zu Anti-Establishment-Narrativen. Also, dass man glaubt, von in diesem Fall eben den etablierten Medien irgendwie belogen zu werden und dass sich dann diese alternativen Fakten anfühlen wie so eine aufgedeckte Wahrheit, welche zuvor geheim gehalten wurde.
Genau, und sich zu informieren und das mit anderen zu teilen, ist dann quasi schon politischer Aktivismus.
Zu dieser Zeit war es tatsächlich auch so, dass linke, linksliberale Kräfte den digitalen Raum als politisches Kampffeld, wenn man das so nennen will, halt noch ein bisschen vernachlässigt hatten. Nicht von umsonst kam es ja, dass dann zum Beispiel so Leute wie Jan Böhmermann eine Internetbewegung, ne, namens Reconquista Internet ins Leben gerufen haben. Und ja, ist jetzt gar nicht so lange her, aber mittlerweile kaum mehr vorstellbar, weil mittlerweile gibt es allerlei Initiativen gegen Hass im Netz. Ne? Es haben sich sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen gegründet, viele linke, linksliberale sind da jetzt genauso aktiv, sehr involviert im Diskurs, zum Beispiel auch auf Twitter. Ist halt die Frage, ob das eigentlich auch nicht auch seine kontraproduktiven Aspekte hat. Aber ja, das ist einfach eine andere Konstellation, ja, als noch, sagen wir mal, vor 2020 halt, ne? Wo ja dann ein gewisses Machtvakuum war, was die Rechte auch füllen konnte.
Was wir uns dabei allerdings auch gefragt haben, ist, was die sozialen Medien eigentlich mit so Gruppendynamiken machen. Eigentlich ist es für die Rechte ja auch essentiell, so ein Gemeinschaftsgefühl oder eine Form von Zugehörigkeit gegenüber anderen zu ermöglichen. Wohingegen das Internet zwar auf der einen Seite Öffentlichkeit produziert, aber vor allem ja auch als sehr anonymer Raum wahrgenommen wird. Und auch die ganzen Foren, Plattformen und andere Räume, die funktionieren, auch wenn sich Contente natürlich teilen lassen, ja doch recht getrennt voneinander.
Und ja, was heißt ja Gemeinschaftsgefühl? Klar, man hat so das, die Auffassung, das ist alles so ein bisschen anonym, ne? Wobei das ja so ein bisschen changiert, ne? Also manche halten sich anonym, andere machen das alles mit Klarnamen und legen auch sehr viel von sich offen, dass Leute weniger Empathie für die Meinung des anderen aufbringen, halt, ne, in digitalen Diskursen. Dazu gibt es ja einige Studien. Peter Tönberg hat da neulich was viel Diskutiertes rausgebracht. Eine Studie zu affektiver Polarisierung ist dann ein entscheidendes Schlagwort. Und da wird auch festgestellt, dass jetzt eher so im analogen Leben halt die Leute doch mehr Empathie oder Verständnis für andere Meinungen halt eher zeigen, aber im digitalen Raum halt so viel stärker halt zu so einer Lagerbildung halt auch einfach kommt. Und ja, also auch also gerade dieses Distanzierte, dieses Moment der Entfremdung, was man dann zum Beispiel zu Andersdenken hat, das führt dann paradoxerweise dazu, ne, dass dann halt das eigene Lager eine viel stärkere Identität dann halt gewinnt, ne, und dann halt so gruppendynamische Prozesse einen ganz anderen Auftrieb erhalten können, die dann aber auch letztendlich dann, muss man auch sagen, viel ungesteuerter natürlich funktionieren halt so, ne, weil es dann kaum strategische Guidance natürlich gibt für so einen Schwarm. Die Impulse werden dann häufig natürlich von gewissen Influencern, von Leuten mit einer gewissen Größe, mit einem gewissen Einfluss gesetzt, die sind dann dafür entscheidend, in welche Richtung halt dann so eine Dynamik von so einem Schwarm kippen kann. Also es gibt einen gewissen natürlich Steuerungsanteil, aber im Großen und Ganzen sind das auch dann eigendynamische Prozesse, ne, die dann halt irgendwie ja dazu sorgen, dass tatsächlich sehr, sehr viele Individuen immer mehr halt in so einer kollektiven Logik auch aufgehen.
Und wichtig dabei ist natürlich auch, dass Identität und Zugehörigkeit häufig gegen andere produziert wird, was eben mit den Narrativen der Rechten, insbesondere im Internet, sehr gut funktioniert. Naja, und dieses Aufgehen in einer kollektiven Logik, wie Holger Marx das genannt hat, verändert dann auch durchaus die Organisationsstruktur dieser rechten Netzwerke.
In dem Moment, wo wir jetzt uns einen Account machen in den sozialen Medien und anfangen, uns zu vernetzen, ne, wird uns sozusagen ja schon eine Organisationsstruktur zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich jetzt vielen Leuten dann nicht so bewusst, weil man so das Gefühl hat, hier individuell, ne, vor dieser Folie das unter Kontrolle zu haben. Aber hier werden Leute in Beziehungen miteinander gesetzt. Die Plattformen bieten halt sozusagen die Organisationsstruktur. Man kann sich dann Gruppen einrichten und so weiter. Man kann sich sein eigenes Netzwerk einrichten, seine entsprechende Bubble, und das schafft dann schon einen gewissen organisatorischen Rahmen halt so. Nur steuert er sich halt ganz anders als jetzt so eine klassisch autoritäre, faschistische Organisation, und entsprechend funktioniert auch der Rechtsextremismus halt ein bisschen anders, dynamischer, was aber nicht heißt, dass es da, das habe ich schon gesagt, keine Steuerungsmomente gibt. Das macht man dann aber allerdings weniger durch Top-Down-Orders, ne, so die ganzen Netzwerke durchziehen. Das läuft dann eher darüber, dass die organisierten Akteure innerhalb dieses metaorganisatorischen Zusammenhangs in einer Weise wirken, dass die Dynamiken in eine bestimmte Richtung gehen. Und das tut man natürlich dann vor allem durch emotionale Steuerung, ne? Also sprich, dass man eine bestimmte Narrative zum Beispiel stark macht, bestimmte Wahrnehmungen stark macht, aus denen ja immer dann Handlungen auch folgen.
Die Organisationsform funktioniert online also durchaus erstmal anders, selbstorganisierter und weniger top-down als so klassische rechte oder faschistische Parteien oder Gruppen. Und trotzdem lässt sich die digitale Welt natürlich nicht einfach von der analogen Welt trennen, wie wir das bereits am Anfang auch gesagt haben. Also die stehen immer in Wechselwirkung miteinander. Und so wie rechte Akteure inhaltliche Akzente online setzen, so sind auch andersrum natürlich physische Auswirkungen in der Offline-Welt spürbar, die ihre Grundlage im Online-Aktivismus finden.
Also kurz gesagt, wenn ich Leute davon überzeuge, dass sie und ihre Liebsten in Gefahr sind, ne, so, dann ist das eine sehr starke emotionale Grundlage für Handlungen der Gewalt, ne, weil man in dem Moment, wo man meint, man ist in Gefahr oder seine Liebsten sind in Gefahr, in einer gewissen Selbstverteidigungslogik ist, ne, und die Wahrnehmung einer Selbstverteidigungssituation ist natürlich immer die, die am ehesten Gewalt sogar noch rechtfertigt hat, ne, und deswegen ist es auch sehr, es ist auch sehr wichtig für Akteure, die in eine militante Richtung gehen oder auch unbewusst vielleicht eine militante Richtung forcieren halt, ne, dass es da immer sehr starke Gefahren gibt, die natürlich ausgemacht werden. Weil nur wenn man eine starke Gefahr ausmacht und Leute daran glauben, gibt es die entsprechende moralische Rechtfertigung, auch Gewalt anzuanwenden. Also sprich, indem man jetzt solche Narrative etabliert, steigert man natürlich dann auch das Militante. Potenzial. Und das ist dann ja auch Ende der 10er Jahre, Anfang der 20er Jahre in einer Reihe von rechtsterroristischen Akten gegipfelt, die ja dann ja genau dieser Logik gefolgt sind, ne? Dass man hier mit einem Bevölkerungsaustausch, Volkstod oder White Genocide, wie es im nordamerikanischen Kontext heißt, konfrontiert ist. Also fast alle diese rechtsterroristischen Täter, ne, waren von diesen Gedanken geprägt.
Und das betrifft nicht nur den Aspekt der Gewalt auf der Straße, sondern auch parlamentarische Entwicklungen bezüglich Populismus und rechter Narrative, und zwar nicht nur in Deutschland.
Wir sehen eine Übernahme, also Italien wird mittlerweile sehr stark rechts regiert, in Frankreich könnte vielleicht sogar auch Le Pen an die Macht kommen. Ne? Wie die Situation in den USA weitergeht, so, das ist ja auch irgendwie eine recht brenzlige Entwicklung. Und ja, und die AfD schickt sich ja auch an zu neuen Höhen aufzusteigen. Also offensichtlich haben auch die Erfolge der extremen Rechten nicht einfach nur mit dem zu tun, was wir eine faschistische Dynamik genannt haben, im Kontext der Migrationsdebatte, ne, sondern auch mit einem allgemeineren Konflikt, der vielleicht auch ein Stück weit kulturell geprägt ist, politisch-kulturell geprägt ist, ne, welchen politischen Akteuren, welchen politischen Milieus man sich zugehörig fühlt. Ne. Und dieser Konflikt lässt sich halt sehr stark ausleben und anfeuern in den sozialen Medien, weil das einfach Alltag ist. Unser Alltag ist sehr stark durchpolitisiert halt so, ne? Man ist fast überall gezwungen, sich irgendwo auch zu positionieren und so weiter, ne? Und das treibt dann halt natürlich auch eine Polarisierung ein Stück weit voran, von der meines Erachtens extreme Rechte stärker profitieren können als demokratische Kräfte, die doch mehr auf Verständigung in der Gesellschaft auch aufbauen, ne?
Und wenn wir über die parlamentarischen Veränderungen sprechen, dann sollten wir noch einen weiteren Aspekt betrachten, der ziemlich klar auf der Hand liegt, der aber keinesfalls zu vernachlässigen ist. Nämlich, dass sich die Rechte durch die digitalen Medien auch global viel einfacher vernetzen und beeinflussen kann.
Wir sehen natürlich, dass durch das Internet natürlich auch die extreme Rechte international näher zueinander gerückt ist, ne? Dass es natürlich halt auch der Diskurs stärker verwoben ist, dass man sich stärker aufeinander bezieht. Also sowas wie eine Trump-Bewegung hat natürlich halt irgendwie auch Auswirkungen halt so auf die extreme Rechte in Europa, so wie generell die amerikanische Alt-Right, ne? So sehr, sehr starken Einfluss darauf hatte, wie sich die extreme Rechte auch in Europa aufgestellt hat. Ne? Gleichzeitig muss man natürlich halt aufpassen zu gucken, was ist jetzt eigentlich, also bei der, wenn man die Frage beantworten will, was ist jetzt eigentlich hier Strategie und was sind eigentlich auch einfach größere, komplexere Prozesse der Interaktion, von denen die extreme Rechte vielleicht auch einfach profitiert. Ne? Also wir sehen ja zum Beispiel gerade anhand dieser transformativen Events wie Pandemie oder Ukraine-Krieg, ne, dass es dann natürlich erstmal, wie gesagt, eine Desorientierung gibt und man gar nicht so richtig weiß, wie man sich jetzt erstmal dazu verhalten soll. Ja, aber das pendelt sich dann sozusagen in der Spiegelung dessen ein, was der politische Gegner macht. Ne? Also insofern ist halt die Frage, ob man das eigentlich Strategie nennen kann oder ob das halt einfach nicht einfach gewissen Impulsen, ne, der politischen Interaktion folgt, dass man sich halt, wie gesagt, mit einer alternativen Position ins Feld begibt.
Das hatte Holger Marx im Gespräch tatsächlich auch immer wieder klar gemacht. Also dieses, der politische Gegner macht dies, also behaupten wir jetzt das Gegenteil. Und bezogen auf heute lässt sich das auch bezüglich der aktuellen Themen sehen. Also beispielsweise Corona und Ukraine-Krieg. Aber genau, gerade die beiden Themen haben tatsächlich auch nochmal eine eigene neue Dynamik in so eine rechte Organisation gebracht.
Genau, weil anders als bei der rassistischen Mobilisierung im Zuge der Migrationsdebatte 2015 waren das Themen, die erstmal Verunsicherung reingebracht haben und eine strategische Neuausrichtung, die jetzt auch sozialwissenschaftlich diskutiert wird.
Die Querdenkerbewegung haben ja im Bereich der Rechtsextremismusforschung halt eine große Debatte ausgelöst, die bis heute nicht entschieden ist, ne? Wie man die eigentlich klassifizieren soll, ne? Ist das jetzt eine Form von Rechtsextremismus? Gibt es da Überlappungen oder ist das was ganz anderes halt, ne? Da sind sich die Leute ja auch recht uneinig. Und jetzt mit den neuesten Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg wird jetzt viel von Querfront auch diskutiert. Also das geht dann nochmal über diese Mischformen dann hinaus, die man da jetzt so im Querdenken-Rechtsextremismus-Lager sieht. Da geht das dann tatsächlich, also dann geht das dann nicht nur um Mischformen familienähnlicher Milieus. Hier kommen dann halt über bestimmte Themen dann auch politische Milieus zusammen, die man eigentlich so als konträr eigentlich veranschlagen würde. Ne? Und gut, aber das hat dann vielleicht natürlich auch mit der Digitalisierung zu tun, aber dann muss man natürlich sagen, dass sowas wie jetzt so ein Konflikt wie in der Ukraine, wo viele Leute halt natürlich auch den vielleicht sogar Angst vor einem Weltkrieg haben und so weiter halt so, ne? Das ist ja so ein Sonderthema halt so, ne? So, wo schon in der Geschichte am ehesten immer Querfronten auch entstanden sind, halt auch schon ohne Digitalisierung, ne? Die Frage von Krieg und Frieden, ne? Die ist so, die steht ja nochmal so über den Dingen, ne? Dass es hier dann öfters schon in der Geschichte ja auch zu Allianzen zwischen links und rechts gekommen ist halt, ne? Weil da Teile der verschiedenen Lager zu unterschiedlichen Einsichten kamen, ne?
So viel zur Ukraine. Wenn wir bezüglich Corona schauen, lässt sich sagen, da waren die sozialen Medien von ungeheurer Bedeutung. Also was ja auch nicht verwunderlich ist, da die Kontakteinschränkungen natürlich auch die zwischenmenschliche Kommunikation irgendwie nochmal mehr ins Digitale verlagert haben. Und da war ein Messenger-Dienst wirklich von herausragender Bedeutung.
Erstmal vorneweg, nachdem es ja so lange Zeit so aussieht, als würde sich in den sozialen Medien fast alles irgendwie um Facebook herum massieren, ne? Hat sich dann ja doch viel verändert. Zum einen ist halt Twitter auch schon vor Musk halt, hat eine ganz andere Relevanz auf einmal bekommen im politischen Diskurs, im öffentlichen Diskurs, in dem Moment, als viel mehr Journalisten, Politiker, Wissenschaftler und so weiter dort auch aktiv wurden, also vor allem sehr starke öffentlich meinungsbildende Gruppen, obwohl die Plattform eigentlich von ihrer Mitgliederzahl gar nicht so groß ist, hat sie aber halt ein enormes Gewicht erlangt im öffentlichen Diskurs. Dann kamen halt so Sachen dann noch wie Instagram, TikTok und so weiter hinzu und letztendlich mit der Pandemie dann halt auch Telegram, ne? Was jetzt kein soziales Medium ist, sondern eigentlich eher so ein Messenger-Dienst, aber in seiner Charakteristik so ein bisschen dazwischen so changiert, ne? Weil es auch Elemente von sozialen Medien hat und tatsächlich auch nicht nur als Messenger-Dienst, sondern auch der Herstellung von Öffentlichkeit und damit halt auch ein Medium ist. Und spätestens mit der Pandemie, vorher waren schon extrem Rechte dort aktiv, ne, weil das so ein bisschen so ein Ort war, wo der so ein bisschen auch als Rückzugsraum galt. Mit der Pandemie ist die Nutzerzahl bei Telegram massiv angestiegen.
Das hatten wir auch in der Folge zu Verschwörungstheorien gesehen, welche Bedeutung da alternative Fakten und Medien zukamen und vor allem Telegram. Also schließlich lief dann ja fast die ganze Mobilisierung für Corona-Demonstrationen auch über Telegram.
Ja, Telegram wurde da für einen ganz zentralen Raum für die Bewegung, die uns dann als Querdenkerbewegung entgegenkommen sollte und die dann tatsächlich auch ein neuer Typus war, den man, glaube ich, ohne diese digitale Vernetzung ja auch sich nicht denken kann halt so, ne? Weil wir haben hier viele Leute, die dann Köpfe, treibende Kräfte dieser Bewegung wurden, ne? Also auch so bis hin zu einem Bewegungsunternehmertum, was ja auch Geld teilweise mit dem Promoten bestimmter Inhalte macht, ne? Das waren Leute, die nicht an klassische Organisationsstrukturen politisch gebunden sind oder häufig auch politisch vorher gar nicht so auffällig waren halt.
Damit ist also auch ein ganz neuer Typus an Akteuren entstanden, sagt Holger Marx, der eigentlich gar keine organisatorische Infrastruktur im Rücken hatte, sondern diese dann direkt mit den Messenger-Diensten geliefert bekommt und wodurch aber trotzdem eine ganz neue Bewegung entsteht.
Und das sieht man dann natürlich dann auch in den praktischen Mustern, weil in den Jahren der Pandemie sehen wir auch, dass sich dann das Protestgeschehen, was ja vorher eigentlich immer so eher stark auf Ballung, also wie soll man sagen, auf urbane Zentren konzentriert waren, halb so, ne? Weil da haben die meisten politischen Organisationen ihre organisatorische Infrastruktur, ne? Da versucht man auch Öffentlichkeit dann auf der Straße zu erreichen. Das hat sich jetzt in der Pandemie und das ist ein Stück weit ein Novum viel stärker in den ländlichen Raum auch verlagert, ne? Weil man jetzt zum Beispiel über Telegram dann natürlich in Orte mobilisieren kann, wo man eigentlich gar keine Infrastruktur zum Flyern oder Plakatieren hat, ne? Zum Teil ist das natürlich halt auch das, was man Astroturfing nennt, ne, da wird ein Stück weit halt Bewegung auch simuliert, ne, weil man hat da manche Akteure, die rufen dann einfach in so einen Sammelaufruf zu Demonstrationen in allerlei Städte auf und real kommt dann da gar nichts bei zusammen halt so, beziehungsweise es sieht dann so aus, als geht da halt eine Menge, aber es tut es dann tatsächlich gar nicht halt so, ne? Trotzdem hat das einen realen Impact gehabt, ne, also dass sich Proteste stärker in den ländlichen Raum verlegt haben und stärker in diesem Bereich, den man dem Rechtsextremismus zuordnen könnte, im weitesten Sinne, ne, sich auch die Charakteristik verändert hat. Ne? Also viel mehr Akteure, die keine klassische Organisationsbindung haben und die eigentlich nicht mit den klassischen Kategorien auch von Rechtsextremismus irgendwie zu fassen sind.
Wobei wir hier ja auch regionale Unterschiede gesehen haben. Also in Sachsen, wo wir ja immer noch mal besonders ein Auge drauf werfen, konnte man ja die Corona-Proteste eigentlich durchweg dem rechten Spektrum zuordnen. Anders als vielleicht in anderen Regionen Deutschlands.
Ja, ich bin kein Regionalexperte, also vor allem kein Sachsen-Experte, deswegen, wie das genau zu erklären ist, und das muss man ja immer auch noch jenseits des Digitalen erklären, dass halt Sachsen so eine Hochburg der extremen Rechten werden konnten und wirklich auch in stabiler Weise. Ne? So, das werdet ihr vor Ort vielleicht besser erklären können als ich, ne? Aber was wir deskriptiv, also was wir von der deskriptiven Seite halt irgendwie beobachten können, ist natürlich, dass Sachsen da enorm herausragt halt so, ne? Was halt, was zum einen die Landschaft an Organisationen der extremen Rechten betrifft, deren Aktivität und dann auch, wie sich das im digitalen Raum abbildet.
Tatsächlich ließ sich dort wohl, und zwar mit Abstand, die stärkste Aktivität an Protesten aufrufen, und zwar online und offline.
Und im Gegensatz zu anderen Regionen in Deutschland, wo zum Beispiel rund um diese Corona-Themen tatsächlich das dominierte, was man als relativ diffuses Querdenkenspektrum kannte, ne? Baden-Württemberg ist da ja auch so ein Hotspot, ne? Da war das dann tatsächlich diese neu formierte Querdenken-Bewegung, ne? Die so ein bisschen so das Label bildete, hinter denen diese Aufrufe und Demonstrationen stattfinden. In Sachsen ist das dann tatsächlich so, dass dann die extreme Rechte halt so auch die Treiber und auch die organisatorischen Gesichter sozusagen halt so, ne? Dieser Aufrufe und auch der Proteste sind. Also sprich, da ist das fast in eins, da ist dieses Querdenken und der Rechtsextremismus tatsächlich schon fast in eins zu setzen halt, so, ne? Weil da entweder eine starke Identität ist oder eigentlich so das, was wir als Querdenkenphänomen eher aus dem Westen kennen, gar nicht so richtig stattgefunden hat, weil die Lücke ja schon, ne, von einem anderen Akteur, der etabliert ist, gefüllt wurde.
Und im Zuge dessen haben sich vor allem natürlich dann auch neue Organisationen stark in Stellung bringen können. Zum Beispiel die Freien Sachsen, die auch als Erfolgsmodell in anderen Teilen der Rechten Deutschlands gelten und man wirklich auch gerade auf Telegram versucht hat, das ein bisschen zu kopieren, dieses Konzept. Zum Beispiel mit den Freien Nordrhein-Westfalen und so weiter.
Also man versucht sich da bestimmte Strategien und diese Lokalisierung auch in der Namensgebung, ne, diese versucht so einen regionalen Heimatbezug herzustellen, halt natürlich dann auch zunutze zu machen. Und vor allem auch im sächsischen Raum ist es, dass diese ruralen Proteste, ne, die dann tatsächlich in den ländlichen Räumen auch stattfinden, dann auch zu einem großen Teil tatsächlich auch umgesetzt wurde. Ne? Also dass da nicht nur zu aufgerufen wurde, sondern dass das wirklich auch die mittleren und kleineren Städte erreicht hat. Und ja, wir sehen ja halt, dass Sachsen einen gewissen Sonderfall verhältnismäßig bildet in Deutschland, weil wir da halt wirklich eine starke Etablierung von rechtsextremen Einstellungsmustern haben halt so. Und nicht nur in Form einer sehr weit rechts stehenden AfD, sondern halt noch viel extremeren auch Rechten Organisation. Aber das ist ja nichts Neues, wenn ich euch das sage. Darüber seid ihr euch ja bewusst. Und aber wie das genau zu erklären ist, wie das eigentlich dazu hingekommen ist, ne, das lässt sich nicht mit der Digitalisierung erklären. Ne? Das sind tatsächlich regionale Eigenheiten, die dann vielleicht dann eine andere Katalysierung, ne, über den digitalen Raum erfahren, sich dann nochmal anders ausdrücken kann, aber die Ursachen liegen dafür gewiss woanders. Ne?
Das heißt, die Erfolge der neuen Rechten lassen sich durchaus, also und natürlich, nicht nur durch digitale oder soziale Medien und deren Online-Aktivismus erklären. Aber wie wir gehört haben, er spielt eben mittlerweile eine sehr große Rolle, sowohl was die Verbreitung von bestimmten Content angeht, als auch von den Eigendynamiken, die damit verbunden sind. Also Emotionalisierung, Bedrohungsgefühle, so eine Selbstorganisierung von vielen Leuten.
Genau, einerseits das, aber auch, was dann manifeste Mobilisierung angeht und auch Gewalt und Wahlergebnisse. Und die Frage, die sich da unweigerlich stellt, ist natürlich, wie man dem begegnen kann.
Das hängt halt alles an der Analyse, ne? Wie man die Erfolge der extremen Rechten eigentlich erklärt. Und ich persönlich denke, klar, Aufklärungsarbeit, Medienkompetenz ist immer wichtig, dass man das fördert. Die Erfolge der extremen Rechten scheinen mir auf andere Ursachen zu gründen, jetzt als an mangelnder, also zumindest wesentlich, als mangelnder Aufklärung oder mangelnder Medien. Kompetenz. Und ich denke, wir müssen das viel stärker halt, wie ich vorhin schon sagte, halt auch, ja, also es gibt nicht umsonst die Rede von einem Kulturkampf, ne, der auch geführt wird. Es ist halt immer die Frage, wie man sich den genau auch wieder theoretisch erklärt. Da gibt es ja ganz verschiedene Lesarten davon, aber ich denke, wir sehen das sehr stark im digitalen Raum halt so, dass hier Lager aufeinanderprallen, die schon grundsätzlich eine gewisse Aversion im vorpolitischen Raum oftmals teilen halt so, ne? Wenn man eine Stimme schon in einem bestimmten Lager verortet, dann hört man den Argumenten eigentlich gar nicht mehr zu.
Das ist tatsächlich ein großes Problem dieser selektiven und oppositionellen Informations- und Gesprächskultur von sozialen Medien, die sich als alternativ labelt. Diese geradezu forcierte Opposition, die darauf besteht, dass alles, was vom anderen kommt, gelogen ist und eine eigene politische Agenda verfolgt.
Ne? So, deswegen ist auch so, wie soll man sagen, so Gegenrede von explizit linken Leuten in Räumen, wo man versuchen will, Rechte zu überzeugen, eigentlich meines Erachtens nicht besonders wirkungsvoll, wenn nicht sogar kontraproduktiv halt, so, weil vor dem Hintergrund der affektiven Polarisierung, wie sie Thörnberg nennt, die ich vorhin angesprochen habe, ist es häufig eher so, dass das, was dann jetzt sagen wir mal, ein explizit Linker sagt, dem muss umso mehr widersprochen werden, ne? Von jemandem, der mit seiner Identität eher schon rechts steht. Man sieht das ja auch zum Beispiel an diesen Faktencheckern, also wenn die ja in den letzten Jahren Mode geworden sind, wenn Faktenchecker versuchen, bestimmte Narrative in der extremen Rechten oder im verschwörungsideologischen Milieu zu widerlegen, ne, dann gilt das umso mehr als Gütesiegel für diese in Verdacht stehenden Informationen halt, so, ne? Weil es da schon von vornherein grundsätzliches Misstrauen gibt gegen bestimmten politischen Akteuren oder auch dem Öffentlich-Rechtlichen und so weiter. Also dieses Misstrauen ist schon mal als Grundlage da und damit halt nicht zu vernachlässigender Faktor.
Und Holger Marx sagt diesbezüglich, dass die Sprecherposition geradezu entscheidend ist und unbedingt zu berücksichtigen, wenn man irgendwie einen Plan entwickeln will.
Wenn man eine Strategie entwickeln will, die wirklich zu sowas wie auch Resonanzfähigkeit von Gegenargumenten führen will. Also man wird Leute, die relativ weit rechts stehen, patriotische Gefühle hegen und so weiter, nicht mit linksradikalen Argumenten überzeugen, ne, sondern sie eher halt in ihrer Haltung bestätigen.
Es geht also einerseits um die Gestaltung von Diskursen auch im vorpolitischen Raum und wie man dort extrem rechte Positionen einhegen kann. Wobei man hier auch argumentieren könnte, dass gerade das Starkmachen von eigenen linksradikalen Haltungen wichtig ist, damit man sich gar nicht zu sehr an der Rechten orientiert und diese in der Gesellschaft so weit verankert, dass kruden Theorien gar nicht so viel Raum bleibt, sich zu entfalten.
Ja, und letztlich sollte ja auch der Inhalt eines Argumentes oder Gedankens entscheiden. Also vielleicht auch einfach Diskurs- und Diskussionskultur insgesamt gefördert werden. Ja, also da lässt sich auf jeden Fall noch weiter diskutieren. Ein Aspekt ist aber auch die konkrete demokratische Regulierung von digitalen Plattformen.
Was natürlich passiert ist, ist, dass spätestens mit dieser Welle rechtsterroristischer Akte stärker entsprechende Inhalte unter Druck geraten sind. in den digitalen Räumen. Ne? Also wir haben Netzwerkdurchsetzungsgesetz bekommen, zum Beispiel in Deutschland. Es gibt verschiedene Bemühungen der Politik, regulativ auf die Plattform einzuwirken. Die selber haben viel mehr Moderation, Löschteams und so weiter eingestellt. Bei Twitter wird das gerade wieder zurückgedreht seit der Übernahme von Elon Musk. Ne? Es wurden häufig Accounts gelöscht. Man hat das ja sehr stark um Trump gesehen und die Vorkommnisse am Kapitol. Ne? Insofern wurden sie da in ihrer Freiheit, die sie da lange Zeit hatten, natürlich dann sehr stark eingeschränkt. Und das hat dann natürlich zu einem Diskurs auch in der extremen Rechten geführt, ne? ob diese Plattformen da überhaupt noch taugen.
Diesbezüglich gab es auch mehrere Versuche, Alternativplattformen aufzubauen. Dabei sind dann vor allem so Nischenforen entstanden, die dann eher der internen Vernetzung dienen.
Aber die haben natürlich nicht mehr diese Wirkung wie vorher, dass man als extreme Rechte auch als organischer Zusammenhang sehr stark in eine breitere Öffentlichkeit einwirken kann. Insofern sind diese Appelle mancher strategischer Akteure in der extremen Rechten, die sich gerne ihren digitalen Freiraum wünschen, halt, ne, natürlich dann halt vielleicht auch ein bisschen kontraproduktiv, ne, weil sie natürlich dadurch wieder ermöglichen, dass sich die Szene zwar ja vielleicht freier austauschen kann in den entsprechenden Plattformen, aber gleichzeitig natürlich diesen Einfluss verliert, der sie lange von dem sie lange profitiert hat, ne? Also dass sie sehr stark in den öffentlichen Diskurs einsickern konnte. Und gleichzeitig führt das ja auch zu einer Fragmentierung der Lager der extremen Rechten in verschiedenen Plattformen halt. Gut, das ist jetzt alles gerade wieder im Fluss, ne? Weil seitdem Elon Musk übernommen hat und sich da erklärtermaßen halt so offen dann wieder für Leute gezeigt hat, die mal blockiert und gelöscht wurden und so weiter und quasi das explizit auch entsprechende Milieus auch eingeladen hat, dreht sich da jetzt schon wieder was. Man weiß auch nicht, wie das weitergeht, ne? Mit Twitter. So, manchmal die Vermutung, es könnte auch zusammenbrechen. Das wäre gewissermaßen Erdbeben für die ganze Plattformlandschaft und damit auch für das politische Spektrum, ne, wie das eigentlich in den verschiedenen Plattformen aufgestellt ist.
Und es gibt in diesem Zuge ja auch immer mehr zivilgesellschaftliche Organisationen gegen Hass im Netz, also die dazu forschen, die aber auch Unterstützung für Betroffene anbieten und das Thema einfach mehr auf dem Schirm haben.
Genau, das ist so das eine, sich direkt den digitalen Medien zu widmen. Aber da die Diskurse im Netz ja eh recht einseitig verlaufen, also es gar nicht wirklich ums gegenseitige Verständnis geht, bleibt vielleicht als aktivistische Alternative vor allem in die realen, also eher in die offline-politischen Verhältnisse einzuwirken. Denn dass Online und Offline untrennbar miteinander verbunden sind, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Aber so oder so handelt es sich damit auf jeden Fall um ein weiteres Feld politischen Aktivismus, welches beobachtet werden muss und welches insgesamt nicht zu vernachlässigen ist.
Genau, und deswegen auch diesbezüglich meldet alles an rassistischen, faschistischen und diskriminierenden Ereignissen an Chronik.LE. Das geht auch ganz easy online über ihre Website. Ihr könnt aber natürlich auch einen Brief schreiben oder die mal bei nächster Gelegenheit anquatschen.
Genau, in diesem Sinne, falls wir uns nicht schon eher sehen, hören wir uns das nächste Mal wieder in einem Monat. Das ist dann die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Seid also nochmal gespannt und macht's gut.
Bis dann.
Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik.LE. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.